Ihr Lieben, lasst uns mit dieser Geschichte jetzt ein wenig umgehen. Jener Geschichte, die eigentlich in Worte kaum zu fassen ist. Es scheint, als in dieser Johannesgeschichte, überhaupt im Johannesevangelium, immer wieder Darstellungen, Beschreibungen sind, die größer sind als Grammatik, als Satzbau. Das ist fast so etwas wie bei den Kleidern, Konfirmationsanzug. Den kauft man ausgerechnet in einem Alter, wenn der Sprössling gerade abgeht wie eine Bohnenstange. Hoffentlich sind dann am großen Festtag die Ärmel nicht schon zu kurz oder die Beine etwas abgeschnitten. Großer Kerl in kleiner Kleidung. Ein Bild, ein Vergleich, der mir kommt, wenn wir diese Geschichte anschauen. Jesus begegnet dem Tod. Jesus besiegt den Tod. Ich bin. Zwei Worte, die den Rahmen sprengen, die Kollektion immer zu klein aussehen lassen. Zwei Worte, die eine Ansage machen, die die Welt verändert. Es passt gut, dass wir heute am Himmelfahrtstag, wenn wir daran denken, eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg, genau an dieser Stelle weitermachen. Denn Himmelfahrt heißt doch nicht aufgefahren in ein Space Lab und von dort regiert er irgendwie die Welt und ordnet das Chaos und versucht die Zukunft zu steuern. Nein, nicht weggefahren, sondern aufgefahren, um in größerer Nähe bei uns zu sein. Ein Paradox. Aber was wir mit unserer Raumzeit nicht zusammenbekommen, das ist für Gott null Problem. Aufgefahren, um uns näher zu sein. Weggegangen, um ganz unter uns zu wohnen. Deshalb können eigentlich in Himmelfahrt die Choräle und die Lieder, ob alt oder neu, nicht laut genug gesungen werden. Schade, eigentlich wäre der Saal jetzt hier voll mit Menschen und es wäre ein riesiges Konzert des Lobpreises. Ihr müsst also zu Hause alles geben, dass ihr ein Stück weit das wenigstens ersetzt. Eine Geschichte, die den Rahmen sprengt. Grenzsprenger oder mit einem Filmtitel dieser Tage Systemsprenger auf die Art und Weise, auf seine Art und Weise. Und ich dachte, das buchstabieren wir jetzt einfach einmal nach. Worte fassen nicht ganz, was drinsteckt. Ein erstes, was ich deshalb festhalte: Liebe vor Liebe vor Liebe vor Liebe vor Liebe und so weiter und so weiter. Das hört gar nicht auf. Liebevoll, voll Liebe. Und dann wieder das Gleiche von vorne. Warum? Weil das in dieser Geschichte der drei Geschwister mit Jesus quasi die geheime Regie im Hintergrund ist. Maria und Martha, sie schicken die Boten zu Jesus und sagen, der, den du, Jesus, lieb hast, der ist krank. Und später wird erzählt, dass die Juden sagen, wie sehr haben die doch ihren Jesus lieb. Es geht also nicht nur um einen Toten, der wieder zu Leben kommt, sondern es geht auch und vielleicht als erstes um Gottes Liebe. Jetzt ist das das Thema, das jeden Sonntag im Gottesdienst ist und das uns in jeder Konfistunde und bald in jeder Jungschar begegnet und in dem Hauskreis. Aber Wiederholung heißt neu festklopfen und neu festmachen. Liebe von Gott, der Liebe ist, ist eben nicht wie bei uns ein Gefühl, ein Überwältigtsein, etwas, was kommt, vielleicht auch nicht etwas, was uns angeboren ist. Liebe ist Wesenszug. Gott ist Liebe. Und nicht eine Liebe, die nur auf Sympathie hinausgeht, sondern die Liebe, die Jesus hier zeigt, die er für Lazarus hat und für die Schwestern, das ist Opferliebe. Jesus geht nach Bethanien zurück. Zwar mit zeitlicher Verzögerung, scheinbar viel zu spät, aber der Entschluss, zu seinen Freunden nach Bethanien zu kommen, ist ein Liebesweg. Denn just dort in Jerusalem, Bethanien ist quasi ein Vorort dazu, just dort in Jerusalem wurde er vor wenigen Tagen noch mit dem Tod bedroht. Und er weiß, wenn er jetzt nach Jerusalem kommt, dann könnte es sein letzter Gang sein, sein letzter Weg. Geht er zum kranken Lazarus, dann ist es die Bereitschaft von Jesus, dass er selbst krank wird, sich zeichnen lässt, wie es Jesaja sagt im 53. Kapitel. Er trug unsere Krankheit und litt auf sich unsere Schmerzen. Der Weg ins Krankenhaus und später ins Trauerhaus ist nicht nur ein Seelsorgeweg, es ist ein stellvertretender Weg. Lazarus wird am Ende leben und wenige Wochen wird Jesus dafür gestorben sein. Liebe vor Liebe vor Liebe vor Liebe, konfektionssprengend, größer als alle unsere Kleidungsstücke, größer als das, was wir denken können. Diese Liebe, die alles gibt, von Anfang bis Ende. Der, den du lieb hast, liegt krank. Gottes Liebe zuerst, für dich, für mich. Jesu Liebe umfassend, für dich, für mich. Diese Liebe bestimmt die ganze Geschichte, hoffentlich bestimmt sie dein, mein ganzes Leben. Jesus liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und jetzt setz einfach deinen Namen ein. Jesus liebt den Jochen. Und wie heißt du? Dich auch. Liebe vor Liebe vor Liebe vor Liebe für dich, für mich. Bewegend. Buchstabieren wir weiter. Schaut Gottes Herrlichkeit. Ist doch nicht auszuhalten. Eigentlich ist jetzt Blaulichtaktion dran. Da liegt einer schon ganz am Rande des Lebens. Es ist nur Frage von Stunden vielleicht. Jetzt aber mit Martinshorn und blauem Licht direkt nach Bethanien. Es geht um Sekunden. Notfallsituation. Und was macht Jesus? Er wartet. 2 Tage. Zeit verschwendet. Vielleicht die Zeit, ja genau die Zeit, die am Schluss fehlt. Und als die Jünger Jesus darauf ansprechen, hat er eine überraschende, eine Antwort, die alle Größen sprengt. Lazarus ist gestorben, damit Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Das verstehe, wer will. Nochmal, später, nehmt den Stein weg und Martha sagt dann, als Entschuldigung Jesus, er stinkt schon, mach's nicht peinlicher und schwieriger, wie es ohnehin schon ist. Und dann sagt Jesus, würdest du glauben, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Allerdings vielleicht ein kleiner Schreibfehler, weil die Buchstaben gesprengt werden. Wir müssen es dann schon so schreiben. Der Herr, der ist herrlich. Er ist der Souverän dieser Geschichte. Das ganze Johannesevangelium hat einen ersten Höhepunkt genau in dieser Wundergeschichte von Lazarus. Waren es vorher die wunderbaren Heilungen eines Kranken, eines Blinden? War es das traumhafte Speisungswunder vom Brot und Fisch und die Vermehrung des Weins? Kommt jetzt quasi das Wunder der Unmöglichkeit. Das mit Brot könnte man irgendwie noch erklären. Und das mit den Kranken, das könnte man irgendwie vielleicht auch noch hintricksen. Aber ein Toter, das ist festgelegt. Da geht nichts mehr. Und ausgerechnet dieses Wunder bekommt die breiteste Darstellung. Den größten Bogen, die meiste Spannung. Der Herr ist herrlich. Der, der größer ist, der Wunder sprengt. In der Auseinandersetzung zwischen den Mächten behält der Herr den Sieg. Jesus erweist sich also in dieser letzten Krise als der Souverän. Es gibt keine Lebenssituation, nicht einmal die äußerste, wo er in Verlegenheit käme. Das nehme ich mit aus dieser Geschichte. Und Martha formuliert das auch. Herrlichkeit. Ja, es geht um die Herrlichkeit. Keine Situation und nicht einmal auf dem Friedhof, wo Christus Jesus nicht der Herr ist. Und brechen wir es herunter in unsere Lebenssituationen. Das, was uns jetzt bewegt, nicht so dramatisch, dass es um Leben und Tod geht, aber der verminderte Gehalt wegen Kurzarbeit, keine Situation, wo Jesus nicht der Herr ist. Die Frage mit den Kindern in einem schwierigen Alter, wo Verständigung zu den Eltern problematisch wird. Keine Situation, wo Jesus nicht der Herr ist. Der Gang zum Arzt, nächsten Mittwoch, Termin, wer weiß, was herauskommt. Keine Situation, wo Jesus nicht der Herr ist. Um ihn geht's. Wir schreiben das Wort Herrlichkeit grammatikalisch richtig, nur mit einem Buchstaben groß. Aber theologisch richtig gehören viele Buchstaben, ja sogar alle Buchstaben groß, weil der Größte auftaucht, aufscheint, aufstrahlt. Buchstabieren wir weiter in dieser Geschichte. Zu spät, um zu helfen. Beide, Maria und Martha, zu unterschiedlichem Zeitpunkt sagen genau diesen Satz im Gespräch mit Jesus. Wärest du hier gewesen, Jesus, alles wäre anders gekommen. Wir hätten nicht den Trauerkaffee, sondern wir hätten vielleicht noch einmal Lebensgeburtstag gefeiert. Noch einmal durchgekommen. Du hättest den Unterschied gemacht, Jesus. Aber jetzt? Und wie oft geht uns das so? Wäre das Auto später losgefahren, dann wäre alles mit dem Unfall anders geworden. Wäre sie doch früher zum Arzt gegangen, bei den ersten Anzeichen, dann hätte die Diagnose anders gelautet. Hätte, wenn, wäre. Keiner von uns ist wahrscheinlich davor gefeit, dass wir in schwierigen Situationen, hätte ich das nicht gesagt, hätte ich das getan, wärest du hier gewesen. Aber jetzt, leider, zu spät, um zu helfen. Chance verpasst. Und das kennen wir auch in ganz anderen Zusammenhängen. Aber wieder passiert in dieser Geschichte etwas, dass ein Grenzsprenger da ist, Jesus. Er bleibt nicht stehen beim zu spät, um zu helfen. Er hat Vollmacht, Worte umzudrehen, Situationen zu ändern. Ja, er kann sich's leisten, einfach wegzuklappen. Gekommen, um zu helfen. Zu seiner Zeit, zur richtigen Zeit. Für uns viel zu spät, ganz anders, nicht wie erwartet, aber in seiner göttlichen Regie genau richtig. Ein Lernstück für Maria, für Martha, ein Lernstück für uns, der souverän weiß um Zeiten. Es mag sein, dass seine Uhrzeit anders läuft, dass er vielleicht auf göttlicher Zeit ist, während wir auf irdischer Weltzeit sind. Aber Gott in Jesus kommt zum Ziel. Es braucht nicht das ängstliche Schauen auf die Uhr. Wann denn endlich? Das ist unsere Welt. Es braucht den Aufblick zu ihm, dann, wenn er. Dann wird's nicht zu spät, um zu helfen, sondern genau richtig, um zu helfen. Er kommt rechtzeitig. Vielleicht ist aber auch der andere Gedanke wichtig. Wir sagen meistens in der Notsituation zu spät, um zu helfen. Aber wie oft wird mein Dank laut? Danke, dass du da bist in guten Tagen. Danke, dass du da bist mit Beschenktem. Danke, dass du mich beglückt hast mit Gutem. Nicht nur die Krise lehrt uns zu sagen, Herr, wo bist du? Hoffentlich auch die Güte. Herr, danke, dass du da bist. Seid ihr noch dabei? Mit einer vierten Buchstabierung. Es geht um die Worte und die Konfektionsgrößen. Alles zielt auf das Aufstehen. Als Jesus kommt, da steht Martha wie von der Tarantel gestochen auf. Martha, wir kennen sie, das ist doch die, die am Herd, die fleißig ist, die gute Bäckerin und die das Haus staubfrei hält. Klar, fast so etwas wie ein Helfersyndrom. Die springt auf, aber jetzt muss ihr geholfen werden. Jetzt braucht sie es, persönliche Trauerseelsorge von Jesus. Sie steht auf. Bleibt nicht verhaftet in dieser lähmenden Trauersituation. Wie gut, wenn wir Kräfte dazu haben. Oder wenn andere uns helfen, aufzustehen, zu verändern. Vielleicht kennt ihr diesen Vierklang, der gut klingt, aber manchmal gar nicht so leicht zu leben ist. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Geistlich vier Schritte, aber mit dem Aufstehen ist das nicht immer ganz so einfach. Martha steht auf. Und dann kommt sie ins Gespräch und muss etwas erleben und wird erleben, dass der Rahmen weiter wird. Nein, nein, nicht nur aufstehen in Krisen und einfach weitergehen, sondern auferstehen. Plötzlich kommt auch die letzte Situation, die so ausweglos scheint, nicht an ihr Ende. Dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt ist Martha eine, die eifrig war im, würden wir sagen, Konfirmandenunterricht, aufgepasst im Gottesdienst. Natürlich antwortet sie, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Oder vielleicht hat sie auch das Wort von Jesus im Ohr. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Ja, das weiß ich. Das hilft mir. Es geht der Auferstehung entgegen. Dann, wenn die letzte Posaune spielt, dann, wenn der Herr sichtbar wiederkommt, den wir heute quasi in die Nähe verabschieden werden müssen, Himmelfahrt. Es gibt eine Auferstehung Jesu. Ja, und das hält mich. Das ist Martha. Es gibt eine Auferstehung. Aber sie muss lernen, das ist zu wenig. Auferstehung Martha, schreib's doch anders. Und wir merken, es klingt wie bei der Herrlichkeit. Schreibt dieses Er groß. Und plötzlich wird dieses Aufstehen zu einer Handlung, die nicht an unserer Kraft hängt und an meiner Dynamik, sondern an seiner Gegenwart. Auf Er stehen. Von Adolf Schlatter, dem großen Neutestamentler aus Tübingen, kommt ein Satz, der mich begeistert. Für den, der glaubt, wird aus der Zukunft Gegenwart und aus der Hoffnung Wirklichkeit. Nochmal, für den, der glaubt, wird aus der Zukunft Gegenwart und aus der Hoffnung Wirklichkeit. Wo Jesus ist, da ist heute schon Auferstehung, da ist heute schon Ewigkeit. Wir sagen manchmal, wir leben in der Zwischenzeit, wir leben in der Endzeit, die angefangen hat an Ostern oder an Himmelfahrt und die geht, bis Jesus wiederkommt. Ja, das stimmt. Aber wir leben noch in einer anderen Zeit. Wir leben heute schon ein Stück in der Ewigkeit. Er ist auferstanden und hat damit kein Datum in die Zukunft gesetzt, sondern in der Gegenwart, heute. Seit Himmelfahrt ist Endzeit, aber mit Ostern ist Ewigkeit. Durch Jesus sind wir und mit Jesus sind wir heute schon dran. Noch mit beiden Beinen in dieser Welt, mit allen ihren Nöten und Wunderbarkeiten. Und doch schon Teilhaber an der zeitlosen, ewigen Herrlichkeit Gottes. Deshalb können unsere Lieder an Ostern und an Himmelfahrt nicht laut genug sein. Er ist auferstanden und deshalb braucht keiner liegen bleiben. Jesus hilft uns auf. Seid ihr noch für eine Vorschlussrunde dabei? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wenn es so schön wäre. Aber die Natur, die Biologie sagt uns doch was anderes. Klar, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann ist wirklich alles wunderbar. Aber betrachten wir es einmal biologisch, ganz nüchtern, ohne Emotionen, dann ist der Lebenstag eines Menschen der erste, der Anfang vom Sterben. Klar, am Anfang geht es nach oben, es wird mehr, es wird besser, entwickelt sich, aber früher oder später kippt die Kurve und die Kraft ist begrenzt, die Zellen arbeiten langsamer, die Kreise werden kleiner, auf dem Weg zum Sterben. Immer werden wir irgendwann sterben. Und je länger, desto mehr, immer mehr werden wir sterben. Die kleinen Tode des Lebens, enttäuschte Erfahrungen, oder begrenzte Kräfte. Wir werden immer mehr sterben. Das ist das Gesetz dieser Welt, dieser Schöpfung, der Gefallenheit. Und jetzt tritt der eine und sagt, die Kleider sind zu klein. Die Worte sind größer und die Wahrheit noch viel mehr. Setz doch nur einen Buchstaben davor. Immer mehr sterben, das war gestern. Nimmer mehr sterben ist heute durch Jesus. Da kann uns nichts festhalten. Niemand bekommt uns in die Macht. Und wenn Jesus dann am Grab steht und ruft, Lazarus, komm heraus, dann dürfen wir so kühn sein und sogar sagen, auch da steht mein Name. Er wird einmal über seine Leute rufen, Helga, komm heraus. Oder Simeon, komm heraus. Oder Chantal, komm heraus. Oder Patrick, komm heraus. Oder wie wir heißen. So persönlich, nimmer mehr sterben. Irdisch müssen wir gehen. Aber nicht in die Verlorenheit, sondern in die Herrlichkeit. Nimmer mehr sterben. Dieses eine N von dem, von Nazareth, verändert alles. Eine letzte und vielleicht deshalb bündelnde Sache. Alles eine Frage des Glaubens. Wenn ihr in Ruhe Johannes 11 noch einmal lest, dann stößt ihr drauf und immer dann unterstreicht oder markiert, wenn es um Glauben geht, diese Auferstehungsgeschichte ist fast mehr eine Glaubensgeschichte. Glaubst du das? Fragt Jesus die Martha. Und bis zuletzt ist die Frage im Gespräch, traue ich dem Jesus das Unmögliche zu? Uns geht es wahrscheinlich wie den beiden Frauen. Wir haben Zweifel. Wir kommen an Grenzen. Wir stoßen an die Enden unserer Vorstellung, auch unserer Erfahrung. Jesus will uns aber abholen, will uns hineinholen in das grenzenlose Vertrauen. Er steht nicht außen wie der Trainer am Spielfeld, gibt Glaubenstipps, lauf schneller, werd braver, leb mehr Gebote. Nein, Jesus lässt sich hineinnehmen. Hineinnehmen in dieses Geschehen, wo er Lazarus herausruft. Und dann stellt er uns die Frage, du, glaubst du das? Manchmal bin ich zu sehr geeicht, dass ich frage, was ist denn sein Glaube? Wie kann denn die noch glauben, wenn sie so lebt? Wir sind manchmal Glaubensbeobachter, schlimmer. Wir sind manchmal Glaubensbewerter von anderen. Das ist gefährlich. Wenn einer uns nach dem Glauben fragen darf, dann der Herr des Glaubens. Und er macht's hier. Er fragt Martha, ich bin's. Leben, nimmer mehr sterben. Martha, glaubst du das? Und es ist eine Frage voller Freundlichkeit. Eine Frage voller Ernst. Glaubst du das? Er stellt sie uns. Jetzt, dir und mir. Ob ich jetzt noch gar nicht im Glauben bin oder schon seit vielen Jahrzehnten mit Jesus unterwegs. Immer wieder neu diese entscheidende Frage. Nämlich nicht nur eine Frage. Es ist die entscheidende Frage. Alles die Frage des Glaubens. Klingt etwas sperrig, aber auf die kommt es an. Glaubst du das? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben für dich. Nimmst du es an? Persönlich? Jesus sagt, wenn du auch stirbst, vergehst du nicht, sondern kommst zu mir. Nimmst du es an? Jesus sagt, wer lebt und an mich glaubt, der macht den Unterschied. Nimmst du es an? Ich wünsche uns so sehr und mir auch, dass uns neu an diesem Himmelfahrtstag das Herz aufgeht. Dass er uns in Liebe vor Liebe vor Liebe unser Herz gewinnt aufs Neue. Amen. Jesus, danke, dass du anders bist, voll Liebe. Grenzen sprengst, die für uns undiskutierbar sind. nimmermehr sterben. Kraftquelle bist ohne Ende. Und mit dir können wir nicht nur aufstehen, sondern auferstehen. Setzt du aufs Neue heute den Anfang bei uns. Wir wollen glauben. Du weißt, was im Weg steht. Räum's aus und zieh uns, zieh mich an dein Herz. Danke. Amen.